setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta. Warum ist eigentlich die größere Gauge-Zahl immer ein kleinerer Zugang?
Warum ist ein ZVK kein Volumenzugang?
Warum fliegt ein Flugzeug?
Und heißt es deswegen Jetventilation?
In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einigen physikalischen Gesetzen und den physiologischen Grundlagen dazu. Die Physiologie ist ja die Basis der Medizin und gerade in der Anästhesie treffen wir sehr oft auf physikalische Gesetze und ihre dahinterstehende Physiologie. Also wollen wir euch in dieser Folge nochmal die angewandte Physik und Physiologie in der klinischen Praxis näher bringen. Prinzipiell kann man sagen, dass alle Formeln nicht ursprünglich aus der Medizin kommen. Die meisten Formeln, die wir heute besprechen werden, beziehen sich tatsächlich auf Idealbedingungen im Labor. Also zum Beispiel bei den Strömungen, da geht es meistens um die laminaren Strömungen und das sind Bedingungen, die wir natürlich bei uns im menschlichen Körper nicht antreffen. Das Blut mit seinen zellulären Bestandteilen ist natürlich primär keine laminare Strömung und auch die Gase, da denken wir immer an die Gasgesetze, da sind die Narkosegase einfach keine idealen Gase, aber trotzdem sind diese physikalischen Gesetze sehr gut geeignet, um sich annäherungsweise die Vorgänge im Körper nochmal besser zu erklären. Wir starten einfach direkt mit einem Klassiker aus der Physik, dem Ohm-Gesetz. Ich glaube, das ist noch das Gesetz, an das sich die meisten sehr gut erinnern. Das URI-Gesetz, also U gleich R mal I oder anders gesagt R gleich U durch I, je nachdem, wie man das umstellen will. Und hier ein kleiner Ausflug nochmal in die Grundlagen der Mathematik. Das URI-Gesetz eignet sich super, um nochmal kurz das Prinzip des Rechendreieckes zu erklären. Wenn wir uns vorstellen, wir malen ein Dreieck auf und wie kann ich super einfach Formeln umstellen, dann stelle ich mir zum Beispiel jetzt am Hand vom URI oder U gleich R mal I. Gesetz einfach vor, das U steht oben in der Spitze, das R steht auf der linken Seite und das I steht auf der rechten Seite. Und dann wird ganz einfach von der Spitze vom Dreieck zur Basis geteilt gerechnet und auf Ebene der Basis, also quasi von rechts nach links, wird immer mal gerechnet. Das heißt, ich kann ganz einfach, wenn ich eine Seite vom Dreieck, wenn das meine Unbekannte ist und ich diese errechnen möchte, ganz einfach durch das Rechendreieck herausfinden, ob ich jetzt geteilt oder mal rechnen muss. Nochmal so als kleine Erinnerung. Also in dem U gleich R mal I-Gesetz, also dem Ohm-Gesetz, steht das U natürlich für die Spannung, R für den Widerstand und I für die Stromstärke. Das klingt jetzt alles erstmal sehr physikalisch, aber in vielen Abwandlungen ist das tatsächlich ein Gesetz, was sehr viel auf Körperprozesse bezogen werden kann. Zum Beispiel kann ich den totalvaskulären Widerstand errechnen oder auch den systemvaskulären Widerstand. Das sind alles Berechnungen, die auch dann zum Beispiel in der Pico-Messung zum Tragen kommen. Aber ich kann natürlich auch den pulmonalvaskulären Widerstand berechnen oder aber auch die Atemwegswiderstände. Also da sieht man schon, dieses Gesetz ist in sehr vielen Teilen des Körpers, spielt es eine große Rolle. Als weitere kleine Grundlage hier auch nochmal so die Erinnerung. Wir erinnern uns an die Eingangsfrage, wie war das denn jetzt nochmal mit diesen Innendurchmesser, Außendurchmesser. Da gibt es ja ein paar unterschiedliche Kenngrößen oder Messgrößen. Da haben wir einfach erstmal Charrière. Das bezeichnet einfach ein Maß für den Außendurchmesser. Das heißt, Charrière geteilt durch 3 ist so grob gesagt der Außendurchmesser in Millimetern. Und dann zu dieser Gauge-Zahl, die ja doch oft wieder immer ein bisschen zu Verwirrung führt. Eine große Gauge-Zahl meint einen kleinen Durchmesser. Das kommt einfach daher, dass Gauge quasi angibt, wie oft ein Draht dünner gezogen werden muss, bis man den Durchmesser erhält. Das heißt, wenn ich ein Draht sehr oft dünner ziehen muss, dann habe ich eine große Zahl, aber eben auch einen kleinen Durchmesser. Dazu ist noch wichtig zu sagen, dass der Zusammenhang nicht linear ist.
Dazu habe ich eine kleine Anmerkung, denn oft fragt man sich ja auch noch, was Charrière und was French ist. Und da gibt es eine Geschichte, da hat angeblich ein Chirurg, wir wollen jetzt nicht über Chirurgen Klischees auspacken, aber ein Chirurg hat mit diesem Wort Charrière, weil es französisch ist, ein Problem gehabt und hat dann irgendwas gesagt. Ja, das der French Guy. Und seitdem heißt es French. Also Charrière und French ist genau das Gleiche.
Oh, spannend.
Das French wird nur im englischsprachigen Raum benutzt. Dann kommen wir doch schon zu ein paar Gasgesetzen und ihrer praktischen Anwendung. Wie wir gerade schon von Greta gehört haben, geht es bei den ganzen Formeln ja meist um ideale Gase. Aber unsere Narkosegase sind natürlich keine idealen Gase, das muss man dabei bedenken. Zu Anfang ein paar Namen, auch wenn wir uns jetzt da nicht länger mit aufhalten wollen, aber so ein paar Grundlagen. Es gibt das Gasgesetz von Boyle und Marriott, da geht es um die konstante Temperatur. Und zwar ist das Volumen umgekehrt proportional zum Druck. Das bedeutet praktisch, also wenn wir ein großes Volumen haben, dann ist der Druck niedrig. Und wenn wir ein kleines Volumen haben, dann ist der Druck hoch. Also wenn wir jetzt an eine Gasflasche denken, dann möchte man ja möglichst viel Gas auf eine kleine Fläche bekommen. Also haben wir da in einem kleinen Volumen einen hohen Druck. Deswegen stehen natürlich zum Beispiel Sauerstoffflaschen unter Druck. Dann gibt es das Gasgesetz nach Charles. Das besagt, dass das Volumen proportional zur Temperatur ist. Also je höher die Temperatur, desto höher das Volumen des Gases. Und das kennen wir ja alle, denn bei Wärme dehnt sich Gas aus. Wir denken an eine Plastikflasche, die in der Sonne steht. Dann gibt es noch das Gesetz von Gay-Lussac. Das sagt aus, dass der Druck proportional zur Temperatur des Gases ist. Also je höher die Temperatur, desto höher auch der Druck. Was bringt uns das jetzt aber für die praktische Anwendung? Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Sauerstoffflasche nochmal denken, dann können wir mit diesen Gasgesetzen den Inhalt der Sauerstoffflasche ganz einfach errechnen. Denn beim Sauerstoff haben all diese Gasgesetze Gültigkeit. Also, wenn wir den Inhalt einer Sauerstoffflasche errechnen möchten, dann können wir diese Gesetze anwenden und errechnen dann einfach den Druck in der Gasflasche mal das Volumen, also die Größe der Gasflasche. Und damit haben wir das verfügbare Gasvolumen. Also praktisches Beispiel, eine Sauerstoffflasche hat ein Fassungsvolumen von 5 Liter. Unser Manometer zeigt 100 Bar. Also rechnen wir 5 mal 100, also haben wir 500 Liter Sauerstoff zur Verfügung. Und wenn wir jetzt einen Patienten haben, der 10 Liter Sauerstoff pro Minute über die Maske bekommt, dann hätten wir 50 Minuten Sauerstoff zur Verfügung.
Kommen wir nun zu dem nächsten Klassiker der Physik, auch ein Gesetz, was die meisten von uns hoffentlich schon mehrfach gehört haben und auch natürlich immer im klinischen Alltag anwenden. Das Hagen-Poiseuille-Gesetz stammt tatsächlich vom deutschen Ingenieur Gotthilf Hagen und dem französischen Physiologen und Physiker Jean Poiseuille. Die beiden haben es tatsächlich nicht zusammen formuliert, aber so im Rückblick wurde das dann sozusagen beiden zugerechnet. Deswegen dieser Doppelname für dieses Gesetz. Das Hagen-Poiseuille-Gesetz beschäftigt sich mit der Berechnung von Volumenströmen durch ein dünnes Rohr, eben bei einer laminaren Strömung und bei einer newtonschen Flüssigkeit, das heißt eine homogene visköse Flüssigkeit. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist eben annäherungsweise jetzt auch eben dann aufs Blut übertragbar. Das Gesetz besagt, dass der Volumenstrom abhängig ist von Viskosität, Durchmesser, Länge und der Druckdifferenz in dem Rohr. Das heißt, es gibt einfach vier verschiedene Einflussfaktoren auf den Volumenstrom. Und das ganz Besondere an dieser Formel ist, dass der Volumenstrom in der vierten Potenz vom Radius des Gefäßes abhängig ist. Das heißt, habe ich eine Verdopplung vom Radius, habe ich tatsächlich direkt eine 16-fache Erhöhung vom Volumenstrom. Und kombiniert man dieses Gesetz nun mit dem Ohmschen Gesetz, lassen sich Aussagen über herrschende Widerstände in Gefäßen treffen. Und das Besondere an dieser Formel ist jetzt, dass der Widerstand eben in der vierten Potenz vom Radius abhängig ist. Das heißt, halbiert sich der Gefäßradius, zum Beispiel denken wir klinisch da an eine Stenose, folgt daraus eine 16-fache Erhöhung des Gefäßwiderstandes. Außerdem ist der Volumenstrom umgekehrt proportional zur Länge des Gefäßes. Und genau diese Punkte sind dann auch das, was uns in der Praxis zum Verhängnis wird oder manchmal auf die ein oder andere Probleme stößen lässt. Und zwar, wenn ich jetzt mir zum Beispiel überlege, ich intubiere um auf einen größeren Tubus, weil ich Probleme habe mit der Beatmung, dann habe ich eine Luftstromerhöhung und einen geringeren Atemwegswiderstand. Und dadurch wird sich dann eben ergeben, dass ich im Zweifelsfall reduzierte Beatmungsparameter und damit eben geringere Beatmungsdrücke habe, um dann eben die Beatmung weiterhin gut zu gewährleisten. Und auch das erklärt jetzt nochmal, warum der ZVK einfach kein Volumenzugang ist. Ich glaube, wir haben es schon alle so oft gehört. Das hängt jetzt natürlich einfach an der Länge. Wenn wir uns einmal vorstellen, wir haben einen peripheren Zugang, der ist recht kurz. Wir haben ZVK, der mitunter 20 cm ist, manchmal sogar noch länger. Und da kann man einfach ganz klar sagen, hier kommt es dann tatsächlich doch mal auf die Länge an, aber eher negativ. Also, wenn wir uns das nochmal so vor Augen führen, hier ist dann der Volumenstrom einfach abhängig von der Länge des Zuganges. Wenn wir da einen 14-Gauge-Zugang uns angucken, haben wir eine Flussrate von 343 Millilitern pro Minute. Beim ZVK haben wir eine Durchflussrate, da sind die Angaben leider so ein bisschen uneinheitlich, auch eben herstellerabhängig, aber von maximal bei einem 14-Gauge-Schenkel von 85 Millilitern pro Minute. Das heißt, bei einem peripheren Zugang habe ich einfach das Vierfache an Volumen, was ich pro Minute sozusagen dem Patienten verabreichen kann. Und deshalb ist ganz klar der ZVK einfach nicht geeignet als Volumenzugang.
Also lieber die orangene Pronüle als der ZVK im Notfall.
Ja, am besten ist natürlich ein Schelden.
Wir kommen zur Lunge und wir wollen uns mit den Herren Bernoulli und Venturi beschäftigen. Und Krita hat eine wunderschöne Eselsbrücke dafür erfunden. Die beiden klingen ja sehr italienisch und wir denken an eine italienische Sommerbrise. Und dann wissen wir, dass es bei denen um Luftströme geht.
Um warme Luftströme.
Sommerliche Luftströme. Also wir fangen an mit dem Bernoulli-Effekt. Und zwar sagt der, dass die Zunahme der Fließgeschwindigkeit, das gilt für Flüssigkeiten und aber auch besonders für Gase, zu einer gleichzeitigen Reduktion des Druckes führt. Und da gibt es so ein schönes Experiment, was man machen kann. Man nimmt zwei Papierblätter und pustet dazwischen durch und dann nähern die sich an, weil zwischen ihnen ein Luftstrom generiert wird, also eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und ein niedriger Druck entsteht dadurch und deswegen nähern die beiden sich an. Und das ist auch die Erklärung, wie der Auftrieb an Tragflächen bei Flugzeugen funktioniert. Die Luft, die über der Tragfläche vorbeigeführt wird, die hat eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und deswegen ist da der Druck niedriger. Ein Beispiel aus unserem Alltag wäre eben die Jetventilation. Wir erinnern uns, bei der Jetventilation wird ein sehr dünner, schneller Gasstrahl erzeugt, mit dem beatmet wird. Und durch diesen Sogeffekt wird eben die Atmung unterstützt. Und dieser Effekt dabei ist eben, dass durch diese Flussgeschwindigkeit weiteres Gas mit in die Lunge gezogen wird, weil der Druck bei der höheren Strömungsgeschwindigkeit niedriger ist. Eine Abwandlung oder Weiterentwicklung dieses Bernoulli-Effektes ist der Venturi-Effekt, der besagt, dass der Fluss einer Flüssigkeit oder auch hier wieder eines Gases, wenn der in einer Röhre behindert wird, zum Beispiel wenn es eingeengt ist, dann erhöht sich auch da die Fließgeschwindigkeit und gleichzeitig fällt dann der Druck in der Röhre. Wir denken daran, wenn zum Beispiel eine Verengung in einer Röhre ist, dann ist das eine höhere Geschwindigkeit. Im Alltag wäre das zum Beispiel zu erklären, wenn Wind zwischen zwei Häusern an Stärke zunimmt. Also die Verengung zwischen den beiden Häusern führt dazu, dass die Fließgeschwindigkeit sich erhöht. Deswegen gibt es mehr Wind zwischen den beiden Häusern. Oder, was man auch kennt, eine Tür, die offen steht, wenn da ein Windzug durchgeht, dann wird durch diese erhöhte Fließgeschwindigkeit, durch diesen Windzug, der Luftdruck zwischen Tür und Rahmen weniger und deswegen schlägt die Tür zu. In der Medizin hat man sich das zunutze gemacht und die Venturi-Düse erfunden. Dadurch, dass eine Sogwirkung entsteht durch schnell strömende Gase, kann man das nutzen, zum Beispiel um Flüssigkeiten gezielt aus einem Reservoir zu saugen und auch zu zerstäuben. Und das ist die Venturi-Düse.
Und jetzt weiß ich endlich, warum ein Flugzeug fliegt. Danke. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Lunge und nehmen noch das Herz mit dazu und schauen uns jetzt einmal noch das Laplace-Gesetz an. Das Laplace-Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen Wandspannung, Wanddicke und dem auf den Wand einwirkenden Druck. Nochmal anders gesagt, der Druck ist umgekehrt proportional zum Radius. Das besagt einfach dieses Gesetz. Bedeutet, dass bei gleicher Wandspannung eine Kugel mit einem kleineren Radius einen höheren transmuralen Druck hat als eine Kugel mit einem größeren Radius. Das erklärt uns auch, so ganz aus dem Alltag gegriffen, warum es am Anfang so schwer ist, einen Luftballon aufzublasen. Das heißt, eben am Anfang brauche ich einfach einen viel höheren Druck, um bei diesem kleineren Radius eben den Luftballon aufzublasen. Und das erübrigt sich dann, wenn ich erstmal einen größeren Radius habe. In der Klinik begegnet uns dieses Gesetz eben auch direkt in zwei Bereichen. Einmal in der Lunge, wie ich gerade schon gesagt habe. Und zwar verdeutlicht es hier einfach in der Lunge einmal nochmal, wie wichtig der Surfactant letztendlich ist. Weil der Surfactant setzt letztendlich in den Lungenalveolen die Oberflächenspannung herab und ermöglicht dadurch das Wiedereröffnen von kollabierten Alveolen ohne einen extrem gesteigerten Inspirationsdruck. Und auch die kardiale Hypertrophie lässt sich so ganz gut erklären. Eine erhöhte kardiale Wandspannung, zum Beispiel durch eine Aortenstenose, die dann eben durch einen erhöhten transmuralen Druck erzeugt wird, kann letztendlich vom Körper wieder gesenkt werden und wird es dann eben auch, und zwar indem das Kammermyokard hypertrophiert. Das ist letztendlich eine sehr physiologische Entwicklung, die trotzdem dann oft, wir kennen es alle, zu Problemen führt.
Wir bleiben inhaltlich direkt bei Lunge und Herz und beschäftigen uns jetzt mit dem Euler-Liljestrand-Mechanismus. Dieser ist eine reflektorische Vasokonstriktion pulmonal-arterieller Gefäße bei Hypoxie. Unsere Lungenstrombahn ist das einzige Gefäßgebiet des Körpers, in dem eine Hypoxie eine Vasokonstriktion hervorruft. Was für einen Sinn hat das eigentlich? Wenn wir jetzt an eine Pneumonie denken, dann hat es insofern einen Vorteil, als dass schlechter ventilierte Abschnitte minder perfundiert werden und umgekehrt. Also besser ventilierte Abschnitte werden auch besser perfundiert und deswegen kann der Sauerstoffaustausch besser erfolgen. Pathophysiologisch wird das interessant, wenn wir an die pulmonale Hypertonie bei COPD oder Asthma bronchiale denken. Durch die Vasokonstriktion wird nämlich jetzt die Nachlast des rechten Ventrikels erhöht, da er jetzt gegen mehr Widerstand anpumpen muss. Denn durch die schlechte Oxygenierung ist natürlich auch die Perfusion weniger und daher steigt der Widerstand an. Und im schlimmsten Fall entsteht daraus eine Rechtsherzinsuffizienz.
Hui, das war schon ganz schön viel.
Ich glaube, bei so vielen schweren Themen brauchen wir jetzt einen Fun Fact.
Ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, kommt jetzt der Feierabendwein ins Spiel.
Ich habe jetzt gelernt, dass wenn der Flaschenhals der Weinflasche länger ist, dann ist der Fluss geringer, ne? Also man muss lieber die Weinflasche mit dem kurzen Hals nehmen, wenn man viel Wein auf einmal trinken
will.
Ja,
ja, deswegen gibt es in Portugal ja auch nur diese bauchigen Weinflaschen, ja. Ah. Weil kann man schneller viel trinken.
Physiologie für den Alltag.
Ja. Es gibt aber noch einen wirklichen Fun Fact in Bezug auf Wein. Und zwar der Dekantierausgießer. Wer hat sich da denn bitte noch nie dabei gedacht, das muss doch irgendwas mit Physik zu tun haben? Habt ihr natürlich alle völlig recht, hat es komplett. Und zwar die Aromen vom Wein entfalten sich natürlich am besten, wenn dem Wein auch Sauerstoff hinzugefügt wird. Und das erreicht man jetzt eben durch den Dekantierausguss. Den macht man eben vor dem Ausgießen, wie wir alle wissen, auf die Weinflasche. Und der Querschnitt des Dekantierausguss verengt sich und führt zur Zunahme der Ausflussgeschwindigkeit. Das heißt, trotz langen Flaschenhals habe ich einen hohen Fluss. Sehr gut. Aber der damit verbundene Unterdruck, der dadurch entsteht, saugt Luft aus der Umgebung an und setzt diese Luft dem Wein dann direkt beim Ausgießen zu. Und deswegen entfalten sich so perfekt die Aromen, wenn ich den Dekantierausgießer benutze. Und letztendlich ist das natürlich alles zurückzuführen auf den Venturi-Effekt.
Den werde ich nie wieder vergessen.
Nach diesem großen Rundumschlag aus der Physik und Physiologie ist, glaube ich, jetzt am Ende nochmal eine kleine Take-Home-Message sehr angebracht. Also, wir merken uns erstmal grundlegend, die meisten Gesetze aus der Physik und Physiologie sind zwar ursprünglich nicht aus der Medizin, aber lassen sich alle sehr gut annäherungsweise auf unseren Körper übertragen.
Mithilfe verschiedener Gasgesetze können wir praktische Dinge errechnen, wie zum Beispiel das Volumen einer Sauerstoffflasche.
Hagen Poiseuille sagt uns, dass der Volumenstrom vor allen Dingen abhängig von der Länge und, ganz wichtig, in der vierten Potenz vom Radius abhängig ist. Das heißt, langes Gefäß, geringere Durchflussgeschwindigkeit, aber auch kleinerer Radius bedeutet direkt deutlich reduzierter Volumenstrom.
Wir denken bei Bernoulli und Venturi an eine italienische Sommerbrise und lernen, dass eine hohe Strömungsgeschwindigkeit mit einem niedrigeren Druck einhergeht. Das ist der Grund, warum Flugzeuge fliegen und warum Türen zufallen im Windzug.
Laplace beschreibt die Beziehung zwischen Wandspannung, Wanddicke und den auf die Wand einwirkenden Druck. Und damit erklären wir uns die Wichtigkeit vom Surfactant und erinnern uns, dass die kardiale Hypertrophie einfach eine physiologische Reaktion des Körpers ist.
Der Euler-Liljestrand-Mechanismus beschreibt eine Vasokonstriktion bei Hypoxie in der Lunge. Und das ist der Grund, warum Abschnitte, die minder belüftet sind, auch minder perfundiert werden und im schlimmsten Fall aber dazu führen, dass der Widerstand ansteigt im pulmonalarteriellen System und dadurch eine Rechtsherzinsuffizienz entstehen kann.
Finito. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Doubleshot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.